Katechismus bei Radio Horeb. Schön, dass Sie, liebe Hörer, heute wieder eingeschaltet haben und mit uns in der kommenden halben Stunde über den katholischen Glauben nachdenken möchten. Mein Name ist Monika Bargett und ich freue mich, dass wir heute den Regens des Priesterseminars Augsburg, Pfarrer Martin Straub, zu Gast haben. Gemeinsam mit ihm betrachten wir die sogenannten göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe. Auch wer selten oder gar nicht in die Kirche geht, kennt diese drei Tugenden. Immerhin begegnen sie uns häufig in der Kunst und im Kunsthandwerk. Junge Mädchen tragen Anker, Kreuz und Herz als Symbole für Glaube, Hoffnung und Liebe an den Ketten oder Armbändchen. Manchmal sieht man die drei göttlichen Tugenden auch als Tätowierungen oder als bunte Aufkleber. Die Faszination, die zu allen Zeiten von Glaube, Hoffnung und Liebe auszugehen scheint, hat auch theologisch einen guten Grund. Der Katechismus der katholischen Kirche widmet den drei göttlichen Tugenden im dritten Hauptteil die Punkte 1812 bis 1829. Regens Martin Straub lädt uns heute ein, diese Texte als Weisungen für das eigene Leben zu lesen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen wir uns von dem einzigartigen Plan begeistern, den Gott für jeden von uns hat. Es geht um die Entfaltung der Fülle menschlicher und göttlicher Gaben, um die Berufung des Menschen. Unter dieser Überschrift behandelt der Katechismus der katholischen Kirche das Thema Tugend. Die Beschäftigung damit möge die Liebe zu unserer Berufung als Christen neu beleben. Heute wenden wir uns den drei göttlichen Tugenden zu: Glaube, Hoffnung und Liebe. Während zum Beispiel die vier Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung jeden aufrichtigen Menschen auszeichnen, ob er Christ ist oder nicht, sind die göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe typisch biblisch. Diese drei Tugenden sind untrennbar miteinander verbunden. Schon im ersten Thessalonicher Brief stellt sie der Apostel Paulus nebeneinander. Er schreibt an die Gemeinde: Unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Opferbereitschaft eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Die Dreiheit ist in die Tradition eingegangen. Wir finden sie schon in den Schriften der Kirchenväter. Es handelt sich um grundlegende Haltungen, die einem Christen eigen sind. Die Jünger Christi zeichnen sich auch durch die Tugenden der Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung aus. Christen aber sind sie, wenn diese Tugenden aus dem Erdreich von Glaube, Hoffnung und Liebe erwachsen. In ihrer Dreiheit sind sie die umfassende Antwort des Menschen auf die Liebe des dreifaltigen Gottes, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat. In dem eben zitierten Schrifttext sind die drei Tugenden noch nicht miteinander verbunden. Sie sind es aber dann im ersten Korintherbrief, und zwar zugunsten der Liebe, die sowohl ihre Quelle ist, sie glaubt alles, sie hofft alles, heißt es dort, als auch ihre Vollendung. Die Liebe vergeht nie. Gegenwärtig bleiben die drei, Glaube, Hoffnung und Liebe. Die größte von den dreien aber ist die Liebe. Die drei göttlichen Tugenden sind ganz in der Liebe Gottes zum Menschen verankert, wie sie sich in Jesus Christus gezeigt hat. Deshalb werden sie als theologische oder auch göttliche Tugenden bezeichnet. Nicht nur, weil sie sich auf unser Verhältnis zu Gott beziehen, sondern auch, weil Gott selbst sie ermöglicht, weil sie aus seinem Wohlwollen hervorgehen. Er ist es, der uns die Gnade schenkt, zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Diese Tugenden sind das göttliche Leben in uns, die Antwort, die der Heilige Geist in uns wirkt. Stark, klug, gerecht und maßvoll können wir bis zu einem gewissen Grad auch aus uns selbst sein. Zu glauben, hoffen und lieben aber vermögen wir nur, wenn Gott selbst es uns in seiner freien, ungeschuldeten Initiative schenkt. In den göttlichen Tugenden erreichen wir Gott selbst. Sie lassen uns ihn in sich selbst erreichen, und zwar nicht in einem Bild oder in einer Wirkung, sondern in seinem eigenen Leben und in seinem Geheimnis. An dieser Stelle schon leuchtet uns ein, warum es so sinnvoll ist, dass wir im Rosenkranzgebet nach dem Glaubensbekenntnis um die drei göttlichen Tugenden bieten, der in uns den Glauben vermehre, der in uns die Hoffnung stärke, der in uns die Liebe entzünde. Wir beten um nichts anderes, als dass im Gebet und im Glauben, den der Rosenkranz ausdrückt, wir nicht um uns selbst kreisen, sondern Gott selbst begegnen. Darum ergibt sich, dass die göttlichen Tugenden im eigentlichen Sinn christliche Tugenden sind. Sie machen uns zu Christen. Betrachten wir den Glauben. Der Glaube ist so etwas Großes, dass es leichter ist, ihn anhand von Beispielen zu verstehen als durch Worte. Glaube ist die Haltung des Abraham, der dem Herrn, der ihn ruft und auf die Probe stellt, antwortet: Hier bin ich. Glaube ist die Haltung des Mose, der dem, der ihn aus dem brennenden Dornbusch anspricht, zur Antwort gibt: Hier bin ich. Glaube ist die Haltung Mariens, die dem Engel antwortet: Hier bin ich. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Der Glaube, liebe Zuhörerinnen, ist unser Ja zu Gott, der sich offenbart, der sich uns zeigt und zu uns spricht. Die Wörter Glauben und Glaube finden sich in vielen Stellen der Heiligen Schrift, in den Evangelien wie in der Apostelgeschichte, in den Briefen des Paulus wie in denen des Petrus, Jakobus, Johannes. Der Glaube ist der Ausgangspunkt, die Quelle eines Lebens in Verbundenheit mit Gott. Im Alten Testament bezieht sich das Ja des Menschen auf Gottes vielfältiges Wirken. Es ist die Antwort darauf, dass er, der Herr, rettet, ruft, befreit, einlädt. Neutestamentlich bezieht sich der Glaube insbesondere auf das Heil, das Gott uns in Jesus schenkt. Er meint jene entscheidenden menschlichen Akte, indem er die Offenbarung des göttlichen Heilsplanes in Jesus Christus annimmt. Glaube ist das Ja zur frohen Botschaft zu Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist und uns den Heiligen Geist schenkt. Auf dieses Evangelium antworten wir: Ja, ich glaube. Im Katechismus der katholischen Kirche wird der Glaube so beschrieben: Der Glaube ist jene göttliche Tugend, durch die wir an Gott und an all das glauben, was er uns sagt und geoffenbart hat und was die Heilige Kirche uns zu glauben vorlegt. Denn Gott ist die Wahrheit selbst. Glaube beinhaltet das Ja zum Credo der Kirche, das wir in der sonntäglichen Heiligen Messe sprechen. In einer Kurzformel bekennen wir diesen Glauben auch beim Kreuzzeichen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Zeichen des Kreuzes ist das Zeichen des gläubigen Christen. Doch Glaube ist mehr als ein solches Bekenntnis. Alle Haltungen, alle guten Handlungen sind getragen vom Glauben an den Gott, der uns zuerst geliebt hat. Der Glaube trägt und durchwirkt unser ganzes Leben, jede Phase unserer Existenz, Tag für Tag, Augenblick für Augenblick. Aus dem Glauben erwächst unser Beten ebenso wie unser Einsatz für die Gerechtigkeit. Er ist die Substanz allen Tuns des Glaubens. Fragen wir, warum glauben? Der Katechismus gibt uns als Grund unseres Glaubens an, dass Gott die Wahrheit selbst ist. Ich möchte in zweifacher Weise versuchen, dies zu erläutern. Wir glauben, weil Gott zu uns gesprochen hat in Zeichen, die uns einladen, seine Offenbarung anzuerkennen. Die ganze Heilsgeschichte, das ganze Leben Jesu, seine wunderbaren Taten und seine Verkündigung, sein Tod und seine Auferstehung bezeugen, dass Gott gesprochen hat. Auch das Leben der Kirche gibt davon Zeugnis. Wenn wir die Einladung annehmen, ist dies zugleich der Akt des Glaubens an seine Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit. Neben den Gründen, die die Vernunft zum Glauben anregen, hat das Herz seine eigenen Gründe. Der Glaube macht uns empfänglich für das göttliche Leben, lässt uns in die Gemeinschaft mit dem Herrn treten, dem wir sagen dürfen: Du bist mein. Und er sagt uns: Ich bin dein. Mit dem Glauben binden wir uns ganz eng an Gott, treten ein in die tiefste Einheit mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Natürlich gibt es auch manche Schwierigkeiten mit dem Glauben. Die Ursachen dafür können intellektueller wie gefühlsmäßiger Art sein. Vielleicht fragen wir uns, ist es wirklich vernünftig zu glauben? Wie kann ich Ja sagen zu etwas, was mein Verstehen übersteigt? Solchen Fragen sollten wir auf den Grund gehen, uns damit beschäftigen, uns informieren und weiterbilden. Zugleich sollten wir uns in der Geduld üben. Vergegenwärtigen wir uns aufs Neue die großen Gewissheiten, auf denen der Glaube ruht. Dazu ist es von großer Bedeutung, dass wir die Heilige Schrift lesen, das Evangelium meditieren. Dort findet unser Glaube Nahrung, Motivation und Halt. Im Römerbrief heißt es ja, der Glaube kommt vom Hören, das Hören aber vom Wort Christi. Das bedeutet zunächst, dass Christus die Apostel ausgesandt hat, um seine frohe Botschaft zu verkünden. Aber trotz dieser Verkündigung geht es nicht nur um eine menschliche Mitteilung. Wenn auch der Glaube zunächst dem Boten gilt, der als glaubwürdig beurteilt wird, so fordert das Evangelium doch den Glauben an den, der in seinem Wort gegenwärtig ist. Die Bewohner von Sichem sagen zum Beispiel zur Frau am Brunnen, nachdem sie Jesus gehört haben, jetzt glauben wir nicht mehr wegen deiner Rede. Wir selbst haben nämlich gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Auch im 1. Thessalonicher Brief erklärt der heilige Paulus, wie der Glaube aufkeimt. Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort angenommen habt, und jetzt ist es in euch, den Gläubigen, wirksam. Ein Christ, der seinen Glauben nicht nährt, läuft Gefahr, ihn gleichsam verhungern zu lassen. Sein Glaube wird so schwach, dass er eventuellen Einwänden nichts mehr entgegenzusetzen hat. Intellektuelle Glaubensprobleme gründen häufig darin, dass jemand sich nicht um ein tieferes Verständnis der Heiligen Schrift und der Glaubenslehre bemüht. Auch Gefühle und Empfindungen beeinflussen unseren Glauben. Ich spüre nichts mehr, Gott schweigt, er hört mein Gebet nicht. Ein solches Schweigen Gottes, Zeiten der inneren Trockenheit, können ernste Glaubensnöte auslösen. Wie lassen sie sich überwinden? Zunächst möchte ich daran erinnern, dass der Glaube durch derartige, gefühlsmäßige Schwierigkeiten geläutert wird, nicht aber abnimmt. Dies zu wissen ist wichtig. Wenn wir Momente innerer Trockenheit durchleben, wenn uns alles dunkel erscheint, beginnen wir tiefer zu begreifen, Gott ist ein ganz anderer. Er ist nicht wie wir. Wir dürfen ihn nicht mit unseren Gefühlen identifizieren, uns kein Gottesbild nach unserem Geschmack und unseren Vorstellungen machen. Gott ist immer anders, jenseits von allem, was wir denken und fühlen und uns ausmalen können. Gerade in Phasen, in denen wir nichts spüren, greift der Glaube, wird er echter und reiner. Wenn wir in Zeiten der Wüste treu sind, werden wir das wahre Antlitz Gottes entdecken, der ganz nah und zugleich jenseits von allem ist. Doch wir brauchen eine große Ausdauer, den Mut, allen Versuchungen gegen den Glauben zu widerstehen, die uns überkommen, wenn wir nichts empfinden, keinen Geschmack mehr an Gott haben. Dann sollten wir inständig beten und bekennen, dass unser Vertrauen auf Gott nicht an unseren Empfindungen gebunden ist. Eine weitere Ursache für Glaubensprobleme kann darin liegen, dass wir Entscheidungen treffen, die dem Willen Gottes und seinen Geboten zuwiderlaufen. Wir werden dann empfänglich für dieses und jenes Argument gegen den Glauben. So mancher Einwand hängt auch damit zusammen, dass unser Leben als Christen, unser Verhalten nicht dem Evangelium entspricht. Wir müssen immer wieder neu den Weg der Umkehr beschreiten und lernen, so zu denken und zu handeln, wie es der Wahrheit Gottes entspricht. Dann wird es uns leichter fallen, zu glauben. Zum Bild des neuen Menschen, das wir anhand der göttlichen Tugenden nachzeichnen, gehört ganz wesentlich die Liebe. Paulus schreibt in seinem hohen Lied auf die Liebe, dass sie nie aufhört und unter den Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe am größten ist. Liebe ist ein unausschöpfliches Wort. Der Mensch ist geschaffen, um zu lieben. In vollem Sinne leben heißt in Liebe brennen. Der Mensch ist zum Lieben geboren, das ist unsere christliche Überzeugung. Doch was heißt das? Liebe ist zugleich ein missverstandenes Wort. Wie viele verkehrte Formen von Liebe, wie viele Entartungen der Liebe gibt es? Eifersucht, Vereinnahmung, haben wollen. Wir müssen der Frage nachgehen, in welcher Beziehung die vielfältigen Erfahrungen menschlicher Liebe zu denen der christlichen Liebe stehen. Die Grundlage eines christlichen Verständnisses von Liebe ist zunächst die Kundgabe der Liebe Gottes in Jesus Christus. Die Liebe des menschgewordenen Sohnes Gottes, die Offenbarung der Liebe des dreifaltigen Gottes selbst. Ein Abschnitt aus den Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium führt uns diese Liebe vor Augen. Zunächst ist von der Liebe in der Dreifaltigkeit die Rede. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt, fährt Jesus fort. Die Liebe, die der Vater zu ihm hat, hat Jesus uns erwiesen. Papst Benedikt XVI. Schreibt in seiner ersten Enzyklika Deus Caritas Est: Wir haben der Liebe geglaubt. So kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. In seinem Evangelium hatte Johannes dieses Ereignis mit den folgenden Worten ausgedrückt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Mit der Zentralität der Liebe hat der christliche Glaube aufgenommen, was innere Mitte von Israels Glauben war, und dieser Mitte zugleich eine neue Tiefe und Weite gegeben. Denn der gläubige Israelit betet jeden Tag die Worte aus dem Buch Deuteronomium, in denen er das Zentrum seiner Existenz zusammengefasst weiß. Höre Israel, Jahwe, unser Gott Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Jesus hat dieses Gebot der Gottesliebe mit demjenigen der Nächstenliebe aus dem Buch Levitikus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, zu einem einzigen Auftrag zusammengeschlossen. Die Liebe ist nun dadurch, dass Gott uns zuerst geliebt hat, nicht mehr nur ein Gebot, sondern Antwort auf das Geschenk des Geliebtseins, mit dem Gott uns entgegengeht. Liebe meint somit zunächst die Liebe Gottes zu uns, sodann unsere Liebe zu ihm und schließlich unsere Liebe zu den anderen. Diese verschiedenen Gestalten der Liebe sind in Wahrheit engstens miteinander verbunden. Sie bilden eine einzige Wirklichkeit, und es ist diese Einheit, welche im christlichen Sinn die Liebe kennzeichnet. Im Evangelium gibt es nichts Feststehenderes. Gott lieben heißt das tun, was er sagt. Doch handelt es sich nicht um einen blinden Gehorsam. Das Gebot wird von innen erhellt. Es trägt in sich seine Begründung, wie ich euch geliebt habe. Der Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes ist selbst die Frucht der Erkenntnis Gottes, die bei Johannes mit der Liebe identisch ist. Wer sagt, ich kenne ihn, und er hält nicht seine Gebote, ist ein Lügner, und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer aber sein Wort bewahrt, hat wirklich die vollkommene Liebe Gottes in sich. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Dazu kommt die Liebe als innere Disposition der Seele. Die Liebe ist kein Gefühl, sie ist vielmehr eine feste geistige Ausrichtung, die der Seele vom Heiligen Geist gegeben wird. Sie ist ein Wohlwollen und zwar im realsten und stärksten Sinn des Wortes. Sie will dem anderen Gutes. Sie will es wirklich und sie will nichts anderes als das. Deshalb sagt der heilige Paulus, sie sei langmütig und dienstbereit und nicht neidisch und eitel. Sie sucht nicht das Ihre, sie kümmert sich nicht um das Böse, sie entschuldigt alles und erträgt alles. In gewisser Hinsicht gleichen alle positiven Formen menschlicher Liebe der göttlichen Tugend der Liebe, jener Liebe zum Nächsten, die wir Caritas nennen. Sie ist eine Gabe Gottes, eine von Gott kommende Haltung, die die menschliche Liebe verlebendigt. Die Liebe, die aus Gott kommt, die aus der Betrachtung des Gekreuzigten erwächst, die vom Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, erfüllt und durchdringt alle anderen positiven Verhaltensweisen und Haltungen des Menschen, den Glauben, die Hoffnung, die Klugheit, die Mäßigkeit, die Aufrichtigkeit, die Sorge für die anderen, die Geduld, die emotionale Ausgeglichenheit, den Fleiß. Kurz, christliche Liebe lässt sich von menschlicher Liebe, von wirklichem Menschsein nicht lösen. Und doch unterscheidet sich die christliche Liebe auch von allen gängigen Erfahrungen, von allem, was sich anhand weltlicher Erfahrung über die menschliche Liebe erheben lässt. Sie ist eine Gnade, Geschenk von oben, erwächst aus dem Glauben. Dass sie über das Menschliche hinausgeht, zeigt sich besonders in der Feindesliebe, in der umsonst gewährten Vergebung. Dazu bedarf es etwas Größeren, einer Kraft, die uns nur aus dem Kreuz Christi zuwächst. Die göttliche Liebe korrigiert und entlarvt alle Fehlformen und Irrwege einer menschlichen Liebe, in die sich Egoismus und die Suche seiner selbst eingeschlichen haben. Christliche Liebe kann in den einfachsten Dingen zum Zuge kommen. Um sie zu üben, brauchen wir nicht auf weiß Gott welche Gelegenheiten zu warten. Es wäre auch ein Missverständnis zu meinen, sie sei an besondere Gefühle gebunden und drückte sich in einer fulminanten inneren Ergriffenheit aus. Die Liebe ist in uns hineingelegt, unsichtbar ist sie da, und bei jeder noch so unscheinbaren Gelegenheit können wir sie wirksam werden lassen. Dies können kleine Zeichen der Liebe zu Gott, der Liebe zu Jesus sein, etwa ein Stoßgebet. Vater, ich liebe dich mit ganzem Herzen. Mein Herz soll dir gehören. Komm, Heiliger Geist, lass meine Liebe wachsen. Sodann gibt es zahllose Weisen, wie wir den Nächsten lieben können. Durch ein Lächeln, ein Zeichen des Wohlwollens und Verstehens, durch Geduld. Die Liebe ist aus sich selbst etwas Großartiges und Erhabenes. Sie macht aus den kleinsten, einfachsten Dinge Großes. Die Tugend der Liebe in uns weitet sich in dem Maße, wie wir begreifen, wie sehr Jesus uns geliebt hat und liebt, wie er die Kleinen liebt, die Armen, die Aussätzigen, die Kranken, die Lästigen, die Feinde. Da diese Liebe seine Gabe ist, sollten wir ihn immer um dieses Geschenk bitten. Nun wollen wir auf die Hoffnung schauen. Es ist Ihnen gewiss nicht entgangen, dass ich die gewohnte Reihenfolge von Glaube, Hoffnung und Liebe nicht eingehalten habe und nun die Hoffnung als die dritte Tugend aufgreife. Damit möchte ich nicht dem heiligen Paulus widersprechen, der zu Recht sagt, die größte von den dreien aber ist die Liebe. Doch ist uns mit der Hoffnung eine Tugend geschenkt, die wir gelegentlich unterschätzen. Um daher nun ein besonderes Augenmerk auf die Hoffnung zu legen, möchte ich mit einer französischen Dichtung beginnen. Glaube, Hoffnung und Liebe werden darin als Schwestern bezeichnet. Zwei von ihnen sind schon groß, die dritte dagegen noch ein kleines Mädchen. Gemeinsam gehen sie voran, indem sie sich gegenseitig an der Hand halten und das kleine Mädchen, das die Hoffnung ist, in die Mitte nehmen. Wenn man sie so sieht, hat es den Anschein, als seien es die großen Schwestern, die das kleine Mädchen mitnehmen. Stattdessen ist aber das genaue Gegenteil der Fall. Das kleine Mädchen zieht die beiden Großen. Die Hoffnung ist es, welche den Glauben und die Liebe mitreißt. Ohne die Hoffnung käme alles zum Stillstand. Ich glaube, das können wir selbst aus unserem Leben bestätigen. Wenn ein Mensch so weit kommt, dass er wirklich gar nichts mehr hofft, dass er am Morgen aufsteht und sich absolut nichts mehr erwartet, dann ist er wie tot. Wie man jemand, der im Begriff ist, ohnmächtig zu werden, schnell irgendeinen starken Duft zu riechen geben muss, so muss man einem Menschen, der sich aufgibt, einen Grund zur Hoffnung geben, ihm zeigen, dass es für ihn noch eine Chance gibt. Nun müssen wir im Hinblick auf die göttliche Tugend der Hoffnung definieren, was sie denn erhofft. Denn sie ist eine Bewegung, und eine Bewegung hat ihren Sinn nur im Ziel. Nun gibt es viele Dinge, auf die der Mensch hoffen kann. Auf seine Gesundheit und die seiner Kinder, auf seine Freiheit, auf die Verwirklichung der Ideen, die er für gerecht hält. Doch all das kann er hoffen, ohne Christ zu sein, ohne die Gnade und den Glauben zu haben. Die Tugend der Hoffnung bezieht sich auf Gott selbst. Durch den Glauben wird Gott erkannt. Diese Erkenntnis macht uns zu Kindern Gottes. Im Römerbrief heißt es, denn auf Hoffnung sind wir gerettet worden. Das darf man nicht missverstehen. Es bedeutet nicht, dass wir hoffen, erlöst zu sein, denn das sind wir schon. Und genau das sagt der Apostel, wir sind gerettet worden. Das Heil ist uns von Christus erworben und alle, die ihm glauben, auf die angebotene Gnade antworten, haben es erhalten. Sie haben es erhalten, doch besitzen sie es noch nicht in einer unvergänglichen Weise. Und hier kommt die Hoffnung ins Spiel. Der Brief an die Hebräer erklärt in bewundernswerter Weise, wie man in den Besitz des Heiles gelangt. Dort heißt es, so sollten wir einen kräftigen Ansporn haben, wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. In ihr haben wir einen sicheren und festen Anker der Seele, der hineinreicht in das Innere hinter den Vorhang. Dorthin ist Jesus für uns als unser Vorläufer hineingegangen, er, der hohe Priester, auf ewig. Das Heiligtum ist der Himmel. Die Hoffnung ist ein Anker, der uns heute schon an diesen Hafen der Ewigkeit bindet, in den Christus uns vorangegangen ist. Der Anker ist durch den Vorhang hindurch geworfen, denn wir sehen das Heiligtum nicht, in dem er verankert ist, doch er ist sicher und fest. So ist unsere Hoffnung die Antwort auf das Versprechen Gottes, des treuen Gottes, wie unser Glaube die Antwort auf den wahrhaftigen Gott ist. Nochmals anders gesagt, wie wir durch den Glauben das zeitlich ewige Leben in uns haben, so streben wir durch die Hoffnung zum ewig ewigen Leben und werden durch sie sozusagen zu ihm hingezogen. Deshalb vermag nichts besser, die Hoffnung zu definieren als die Verse des Philipperbriefes, wo sie nicht genannt wird, wo sich aber Paulus selbst im Zustand des Hoffens zeigt. Er sagt, nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis, der himmlischen Berufung, die Gott uns in Jesus Christus schenkt. Das Thema Hoffnung betrifft vor allem jenen dramatischen Augenblick, der kein Zurück kennt, den Tod. Im Angesicht des Todes muss die Tugend der Hoffnung ihre Kraft erweisen. Niemand kann dem Tod entrinnen. Auch wenn der Bogen unserer Zukunftserwartungen noch so weit gespannt ist, die Frage nach dem Tod bleibt. Was wird aus mir, aus uns, aus der Menschheit? Das sind Fragen nach der Hoffnung. Hoffen heißt sich aufmachen, Gründe haben, weiterzugehen. Hoffnung ist zunächst ein universales Phänomen. Wo Menschen sind, gibt es, wächst auch immer wieder Hoffnung. Ohne Ausrichtung auf Zukunft ist menschliches Leben undenkbar. Wir leben von Plänen, Programmen und Erwartungen, von Geduld und Beharrlichkeit. Doch unser Leben ist auch von Enttäuschungen, vielleicht von Momenten der Verzweiflung durchzogen. Beides zusammen prägt unsere Existenz. Die spezifisch christliche Hoffnung hat etwas mit dieser allgemeinen menschlichen Hoffnung zu tun, beinhaltet etwas von ihr und ist doch noch einmal etwas ganz anderes. Sie unterscheidet sich von jeder Form innerweltlicher Hoffnung. Die christliche Hoffnung kommt von Gott. Sie hat keinen innerweltlichen Ursprung. Sie erwächst nicht aus vielversprechenden Lebensumständen. Sie ist weder Frucht menschlicher Voraussicht noch sonstige Erhebungen, die Anlass zur Hoffnung geben. Vielmehr ist sie ein Geschenk des Herrn. Oft vergessen wir diese grundlegende Wahrheit. Wir stützen uns doch auf anderes, und machen das Christliche, unsere Hoffnung, zu einer bloßen Zutat. Christliche Hoffnung heißt, Leben im Vertrauen auf Gott, sich ganz und gar den Händen des Vaters im Himmel zu überlassen. Er ist es, der diese Tugend in uns hervorbringt, sie nährt und stärkt. Das unterscheidet die christliche Hoffnung von allem anderen. Sie ist göttlichen Ursprungs. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer: Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Und im ersten Korintherbrief führt er aus: Wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Kein Menschenherz kann sich eine Vorstellung davon machen. Das Objekt unserer Hoffnung, das, was Gott uns bereitet hat, übersteigt alles, was wir uns erträumen, ausdenken und wünschen können. Aber es stillt alle Sehnsucht, erfüllt alle Wünsche auf unbeschreibliche Weise. Der Inhalt christlicher Hoffnung ist das, womit Gott uns erfüllt und erfüllen wird, wenn wir uns ganz auf ihn verlassen. Ziel und Orientierungspunkt dieser Hoffnung ist Jesus Christus, der wiederkommen wird. Was Gott uns in seiner grenzenlosen Liebe bereitet, ist keine Unbekannte. Es ist Jesus, der Herr in Herrlichkeit. Wir hoffen, dass Jesus uns unverhüllt in seiner göttlichen Macht als der Gekreuzigte und Auferstandene begegnen wird, jedem Einzelnen von uns und in seiner ganzen Kirche. Wir hoffen, dass er uns eintreten lässt in seine Herrlichkeit als Sohn und dass er uns zum Vater führt. Wir hoffen auf das Reich Gottes, das himmlische Jerusalem, das Leben in Gott. Eine wichtige Klarstellung darf an dieser Stelle nicht fehlen. Die Wiederkehr Christi, auf die wir hoffen, wird auch Gericht sein, eine Krise in der ursprünglichen Bedeutung dieses griechischen Wortes, Scheidung, Gericht. Wenn Christus in der vom Vater festgesetzten Stunde wiederkommt, fällt für jeden Menschen die endgültige Entscheidung über sein Leben. Es wird für jeden von uns, für die ganze Menschheit, der kritische Moment, die Krise schlechthin, das Endgericht sein. Dieser ergänzende Hinweis wirft die Frage auf, wie wir angesichts des uns erwartenden Gerichtes Gottes Hoffnung haben können. Die Antwort finden wir wiederum im Blick auf Jesus. Auch im Gericht halten wir uns fest an ihn, der unsere Hoffnung ist. Er wird als Heiland und Erlöser alle, die auf ihn gehofft haben, richten. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von unseren Sünden zu befreien. Er schaut barmherzig auf alle, die geglaubt, gehofft haben, die auf seinen Tod getauft sind und mit ihm auferweckt werden, die sich im eucharistischen Mahl mit ihm vereint haben, sich nährten von seinem Wort, mit ihm versöhnt wurden im Beichtsakrament, die gestärkt durch die Krankensalbung in ihm entschlafen sind. In Jesus gründet unsere Hoffnung für uns und für die anderen. Hoffnung ist, schon hier und jetzt, das unzerstörbare Vertrauen, dass Gott uns in keinem Augenblick den nötigen Beistand fehlen lässt, um dem Gericht zuversichtlich entgegenzugehen. Alle Zuversicht dürfen wir auf den setzen, der uns aus Sünde errettet und die Toten erweckt. Jesus ist also unsere Hoffnung, unser Heil, unsere Erlösung, unsere Gewissheit. Er trägt und stärkt uns auf den schwierigen Lebenswegen. Er lässt uns tagtäglich kleine und große Krisen bestehen. Papst Benedikt XVI. Hat diese christliche Hoffnung in seiner Enzyklika Spe Salvi am Psalm 23 verdeutlicht. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Der wirkliche Hirt ist derjenige, der auch den Weg durch das Tal des Todes kennt, der auf der Straße der letzten Einsamkeit, in der niemand mich begleiten kann, mit mir geht und mich hindurchführt. Er hat sie selbst durchschritten, diese Straße, ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, hat ihn besiegt und ist wiedergekommen, um uns nun zu begleiten und uns Gewissheit zu geben, dass es mit ihm zusammen einen Weg hindurch gibt. Dieses Bewusstsein, dass es den gibt, der auch im Tod mich begleitet und mit seinem Stock und Stab mir Zuversicht gibt, sodass ich kein Unheil fürchten brauche, dies war die neue Hoffnung, die über dem Leben der Glaubenden aufging. So Papst Benedikt. Am Ende unserer Besinnung auf die göttlichen Tugenden bleibt der Wunsch, dem Herrn zu danken. Danken wir ihm für das Leben, für den großen Plan, den er für jeden Einzelnen hat, für das, was er uns schenkt und schenken will. Solcher Dank ist zugleich ein Bekenntnis zur Würde jedes Menschen, der berufen ist, am Leben Gottes teilzuhaben.
Sie hörten die Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol heute zum Thema Glaube, Hoffnung und Liebe, Wegweiser für unser Leben. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie in der Sendung mit dabei waren und freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ganz zum Schluss bitten wir Herrn Regens Martin Straub noch um seinen priesterlichen Segen.
So segne und behüte Sie alle, der allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.